Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Wer darf sich überhaupt Coach nennen? Können sich Elite-Athleten noch technisch verbessern? Und macht man eigentlich noch Deloads?
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil. Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer neuen Folge des einzig relevanten deutschen Powerlifting-Podcasts der Welt, dem Bird Gang Powerlifting-Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber sitzen meine reizenden Co-Hosts aus Wien diesmal als erstes, der großartige Kona unterstrich und aus
Berlin. Falk, okay, Falk, nochmal neues Intro.
Und aus Berlin.
Falk, nein.
Maximilian Vincent Raven Rabe.
Maximilian Raven Rabe.
Ah, schön. Maxi einfach eine Stunde mit dem Intro beschäftigt.
Wäre das erste Mal, ne?
Ah ja, das ist natürlich richtig. Ja, Leute. Ja, es sind wirklich ungünstige Bedingungen hier in geschlossenen Räumen ohne Ventilator zu sitzen und sich miteinander zu unterhalten, aber wir haben es mal wieder für euch auf uns genommen und bereichern euch mit unserem unvalidierten Wissen, denn laut Emil Krastev haben wir alle Menschen auf der Welt keine Legitimation, als Coaches zu arbeiten. Der Vize-Weltmeister, glaube ich, in der 93-Kilo-Klasse, Emil Krastev, hat vor einer Woche ungefähr einen Beitrag gepostet, ein Reel, in dem er geschrieben hat, und ich versuche es jetzt gleich mal zu zitieren. Everyone starts coaching after just one or two competitions. We need more athletes and fewer coaches. So, das war jetzt erstmal so sein Statement. Das ist, ja, kann man erstmal von halten, was man will. Aber wir haben uns dann natürlich die Mühe gemacht und das mal so ein bisschen auseinandergenommen, respektive versucht auszuarbeiten, was das eigentlich jetzt impliziert. Also was sagt uns eine Story dieser Art darüber, wie unsere Coaching-Landschaft bestellt ist? Ich habe darauf einfach mal eine kurze Umfrage gemacht und eingeholt, wie die Leute dazu stehen, ob sie das teilen, diese Ansicht, oder nicht. Und 78% der Teilnehmenden haben für Ja gestimmt. Also 78% der Leute, die meine Story gesehen haben und dadurch dieses Reel und dieses Statement meinten, ja, das stimmt schon, was der sagt.
78%?
Ja.
Okay, schon mal eine Ansage.
Ja.
Okay, okay. Also unser initialer Gedanke war ja eigentlich, dass wir überlegt haben, so, hey, ist das eine Aussage, die man so treffen kann? Und wahrscheinlich ist, also ich würde sagen, so ein bisschen natürlich auch was dran. Also es ist auch voll okay, dass nicht jeder ein Coach ist und dass sich nicht jeder Coach nennt. Aber bei uns war es, glaube ich, eher so dieser Gedanke so, dass man eine X-Zahl an Wettkämpfen absolviert haben sollte, bevor man sich Coach nennt. Und ich glaube, da waren wir alle so ein bisschen der Meinung, dass das halt falsch ist. Weil das ist ungefähr dann auch, wie wenn man sagt, du darfst dich erst Coach nennen, wenn du in der 93-Kilo-Klasse 742,3 Kilo total gemacht hast oder 496,84 Dots hast, weil alles drunter, da bist du kein Coach. So, das,
oder Powerlifter, das geht ja genauso. Also,
das, kann das man stimmt, ja.
Genauso verwenden.
Also, ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen, was das impliziert. Impliziert das, dass man selber ein guter Athlet sein muss, oder impliziert das nur, dass man schon länger im Game sein muss und Erfahrung gesammelt haben soll? Weil wir können ja mal das Einfache oder das Naheliegende abhaken. Ich finde nicht, dass man ein guter Athlet sein muss, um Coach zu sein. Also es hilft, also man sollte natürlich schon trainiert haben, bin ich der Meinung. Also jemand, der noch nie, ja, weiß ich nicht, ein paar Saisons Powerlifting selbst gemacht hat, finde ich sehr schwer, wenn der coachen will, weil einfach, ich glaube, die Relatability einfach in ganz, ganz vielen Sachen passiert. Also ganz viele Sachen, die ich manchmal auf dem Papier mache und dann auch selber im Training manchmal sehe, finde ich es immer sehr wichtig, dass man halt immer auch weiter noch trainiert und halt einfach auch, ja, realistisch am Ball bleibt und selber merkt, was man da eigentlich damit unter ins Programm schreibt. Also gibt ja Leute, die trainieren dann nicht mehr groß. Finde ich auch legitim. Aber weiß ich nicht, wie seht ihr das? Muss man Athlet sein oder ein guter Athlet sein?
Na, Athlet kommt ein bisschen auf die Definition an. Ich teile auf jeden Fall deine Ansicht, dass man selbst trainieren sollte. Also, und ich glaube, da sind wir uns eigentlich auch alle einig, ne? Also wir versuchen ja Trainingspläne zu erstellen und versuchen das ja, versuchen ja auch so ein bisschen empathisch gegenüber unseren Trainees zu sein. Ich finde, das kann man nur besonders gut, wenn man selbst schon mal gespürt hat, wie es ist, so verschiedene Prozesse zu durchlaufen. Also wie fühlt es sich an, mal eine Technikumstellung zu haben? Und wie ist das Gefühl, erstmal wahrzunehmen, dass sich alles, dass einem alles ganz anders vorkommt? Ne? Also keine Ahnung, man liegt auf der Bank, drückt eigentlich die ganze Zeit, so war es bei mir, man drückt die ganze Zeit so ein bisschen in diesem Westside-Style, Füße weit nach hinten, starker Tuck, Sink-In, bliblablub. Und dann sagt einer, naja, also wir erstens erhöhen wir jetzt erstmal die Frequenz ganz massiv und dann stellst du die Füße mal nach vorne, dann machen wir hier Soft-Touch, dann versuchst du mal nicht zu tacken, sondern drückst deine Ellbogen nach außen. Und du denkst dir so, boah, Alter, ich habe jetzt die Jahre, habe ich das alles anders gemacht und habe eigentlich auch die ganze Zeit versucht, irgendwie Wissen zu konsumieren. Natürlich halt von Leuten wie Westside oder Mark Bell oder so. Von Leuten, von denen man denkt, das sind die besten Bankdrücker der Welt und die haben schon viel Erfahrung. Und dann kommt einer und sagt, wir machen das ganz anders. Erstmal dieses Vertrauen zu entwickeln und zu sagen, okay, wir machen das. Und dann aber auch, wie gesagt, diese haptische Wahrnehmung von, okay, ich mache jetzt wirklich alles ganz anders, als ich es bisher gemacht habe. Und damit klarzukommen, finde ich, ist schon mal wichtig, dass man dieses Gefühl kennt. Und aber auch, was es heißt, sich anzustrengen in verschiedenen Übungen. Schau doch an Kona, wie es ist, schwere Achter und Zwölfer an einer Hexquad zu ballern und dann aus dem Fenster zu kotzen.
Maximale Performance.
Sollte man halt schon mal, also nicht, dass es jetzt zwingend notwendig ist, im Training mal gekotzt zu haben, aber.
Doch.
Doch. aber schaut mal, dass man wenigstens das Gefühl hat, okay, das hier war jetzt wirklich ein schwerer Satz. Und ja, damit muss man halt mal klarkommen.
Also ich glaube, es gibt ja auch viele Athleten, die immer noch sehr aktiv sind. Wenn ich jetzt mal so durchgehe, die meisten Coaches oder die so erfolgreichsten, bekanntesten sind ja auch meistens selber Trainees. Es gibt dann eher so, wenn man jetzt suchen würde nach so einem typischen Fußballtrainer, also der selber den Sport mal so ein bisschen gemacht hat, aber eigentlich überhaupt nicht mehr aktiv, hätte ich jetzt gesagt, so vielleicht Steve DeNovi. Ich meine, der hat auch selber einen Coach, macht den Sport noch, aber jetzt nicht auf so einem riesigen Level. Aber ganz großes Gegenbeispiel wäre natürlich zum Beispiel Jason, ne? Von TSG, Jason Tremblay, Coach von Taylor Atwood. Der macht halt gar kein Powerlifting. Ich weiß nicht, ob er es mal gemacht hat, wahrscheinlich. Aber ich sehe jetzt nicht, ich weiß nicht, ob er privat so ein bisschen trainiert, aber das wäre so ein Beispiel für jemand, der jetzt überhaupt nicht irgendwie athletentechnisch mal krass war oder jetzt gerade aktiv irgendwie was macht. Kona, guck gerade bei Open Powerlifting oder was?
Genau, ich schaue gerade bei Open Powerlifting. Ob er
schon mal ein paar Wettkämpfe
hat? Ja, 2014 war ein Wettkampf bei ihm drinne gerade. Da hat er Western Canadian Championship gemacht in der 83er mit einem 152 Kilo Squat. 115 Bank und 195 Deadlift.
So.
Alles klar.
Shoutout an Emil Krastev an der Stelle, dass er einer der besten Coaches der Welt einfach zum Niemand degradiert hat.
Naja, also ich glaube, du liest da auch mehr rein, als drinsteht. Ich finde gerade, es ist halt ein bisschen, also so wie es früher in Mode war, dass jetzt jeder Coach werden will, ist jetzt aber auch in Mode, jeden zu bashen und zu sagen, hey, wenn du jemand anders beraten willst beim Powerlifting-Training, dann musst du offizieller deutscher Coach sein und anerkannt und wir sind hier ein elitärer Kreis und kein anderer darf da rein. Also das ist gerade auch, glaube ich, so ein beliebter Vibe.
Ja, also, nee, Kona, sag erstmal, dann sage ich, was ich zu sagen habe.
Also aufbauend gerade auf Maxis Aussage muss ich genau das sagen zum Beispiel, weil du nur als Coach, also jetzt stellt man sich mal diese Hürde vor, wenn du vielleicht jemanden coachen willst, weil dir liegt das vielleicht, dir macht es Spaß, mit anderen zu arbeiten, dir macht das Athletsein natürlich vielleicht auch Spaß, aber vielleicht macht es dir einfach viel mehr Spaß, anderen Leuten irgendwie zu helfen, stärker, besser zu werden. Und dann kriegst du so eine Aussage ins Gesicht gedrückt und dann hast du das Gefühl, okay, ich bin jetzt nicht elitär genug, um hier mitwirken zu können, weil ich habe noch keine 8 Wettkämpfe und X Total und X Dots und IPF Points und Wilks und was auch immer erreicht. Und ich finde das voll schade, weil ich glaube, der Sport entwickelt sich ja unter anderem auch einfach deswegen so gut, weil einfach immer mehr Coaches kommen, immer mehr gute Coaches, natürlich auch so schlechte Coaches. Ich will jetzt nicht niemanden als schlechten Coach betiteln, aber vielleicht halt einfach gibt es da so viele Neuerungen, so viele neue Leute, die da reinkommen, und das macht auch den Sport, entwickelt den Sport ja auch viel, viel stärker, viel, viel schneller, viel, viel besser. Und wenn da so eine Hürde dann besteht und da wird so ein bisschen von oben herab geschaut, so, was willst du denn jetzt ein Coach werden? Du hast ja noch keine 8 Wettkämpfe gemacht. Finde ich das halt voll schade, weil das vermittelt eigentlich ein völlig falsches Bild von dem, was wir mit dem Sport vermitteln sollten.
Ich bin, also auf mich hat das, dieser Post so ein bisschen gewirkt wie, und ihr kennt es sicherlich auch, wenn irgendjemand so richtig in seinem Ego gekränkt ist aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Also, dass man sich dann so hinstellt. Ach, also vielleicht hat man das jetzt nur hinfingiert. Ich weiß natürlich nicht, ob es passiert ist, aber ich kann mir so eine Situation einfach richtig gut vorstellen, wie man wird kritisiert und dann überlegt man sich so, ja, was ist denn, also Kritik ist jetzt natürlich relativ valide in dem Fall wahrscheinlich, und man hat jetzt nichts dagegen einzuwenden, und jetzt überlegt man sich, okay, wie kann ich jetzt die andere Person möglichst so ein bisschen degradieren, ja, und ne, denke ich mir so, ja, guck mal, also der hat ja nicht mal 2 Wettkämpfe gemacht, was will denn der jetzt an mir rumkritisieren? So wirkt das auf mich immer wie die Genese von solchen Statements, weil, und da sind wir uns sicherlich auch alle einig, als Coach geht es ja wirklich nicht darum, was du als Athlet mal erreicht hast, sondern wie deine Inhalte sind. So, es geht auch nicht darum, ob du jetzt die krassesten Athleten auf der Welt betreust und coachst, sondern die Athleten, die du hast, gut betreust und coachst. Und ja, alles andere erstmal nicht relevant, ja.
Ich muss sagen, der hat ja schon öfter mal so ein bisschen was gepostet. Also so öfter solche, ich nenne es jetzt einfach mal, ja, nicht Pauschalaussagen ist es auch nicht, aber so vielleicht eher so Aussagen, bei denen man was kommentieren kann. Und mit den meisten war ich da auch wirklich eigentlich sehr gut. Also gerade zum Beispiel so, wo er gesagt hat, Rate of Perceived Exertion, also RPE und RER are not the same. Das fand ich halt zum Beispiel ganz cool, weil für die meisten ist ja das immer so dasselbe. Dann natürlich auch sowas wie Stop Skipping Accessories, bla bla bla, so der Klassiker, was halt so ein bisschen, ne, mal in dein Feed gespült wird, und dann denkst du, ja, genau. Aber da waren auch schon öfter mal so ein paar Aussagen, wo ich mir dachte, ja, würde ich jetzt so nicht pauschal direkt reinknallen irgendwie. Als eine Aussage, aber ja, ich meine, wer bin ich denn, dass ich den Zweitbesten der Welt, 93er, kritisieren darf?
Der Zweitbeste der Welt, der Beste sein müsste, wenn er nicht ständig seine dritten Deadlifts fallen lassen würde. So, hier ist die Kritik.
Okay. Ich denke mal, das Problem ist auch die Definition von Coach. Und wenn Leute auf einem hohen Level Athleten betreuen, vielleicht auch mit einer hohen Kompetenz, die man gar nicht absprechen will, und sich dann andere, ich sag jetzt mal, die gerade erst angefangen haben mit Coaching, dann auch Coach nennen, dass die dann denken, hey, was fällt dem ein? Ich mache das seit 10 Jahren auf dem höchsten Level, hat mir so viel angelesen, und jetzt einer, der sich, weiß ich nicht, einen Wettkampf gemacht hat, nennt sich jetzt auch Coach, dass die denken, okay, jetzt kann das ja jeder machen, und man was Falsch schon gesagt hat, ne? Man fühlt sich im Ego gekränkt, weil es so dargestellt wird, als könnte den eigenen Job, wo man viel Zeit reingesteckt hat, jeder machen. Das Problem ist einfach, dass das Label draufklebt. Weil theoretisch, ich sage mal, ich bin ja im Verein so, da kommt jemand Neues, der ist vielleicht jung, weiß nicht so richtig, was er machen soll, trainiert vielleicht irgendwas aus dem Internet, und dann sagt dir jemand, hey, guck mal, nimm dir doch mal das Template und ich gucke ein bisschen über deine Lifts drüber. Dann ist der jetzt theoretisch Coach. Wenn er sich jetzt nicht Coach nennt, würde es keinen stören. Wenn der Athlet jetzt aber sagt, das ist jetzt mein Coach, weil der so ein bisschen über mich drüber guckt, dann rastet das komplette Internet gleich aus. Und ich denke, es ist einfach wichtig zu unterscheiden, dass das Wort Coach jetzt nicht so viel bedeutet, außer ich helfe jetzt irgendwelchen anderen Leuten. Die Frage ist so ein bisschen, wenn man damit so sein Geld verdienen will oder wenn man den Eindruck macht, als wäre man im Coach und könnte jetzt Elite-Leute coachen. Weil man muss es einfach, glaube ich, nach Leveln angucken. Wenn jemand sagt, okay, ich helfe halt Leuten, die zum Beispiel in den Verein kommen, die noch nie Powerlifting richtig gemacht haben, so, ne? Dann ist es doch voll in seiner Kompetenz. So, der wird jetzt vielleicht keinen Elite-Weltathleten coachen können, aber der hat dann genug Kompetenz, um denen erstmal so die Grundlagen beizubringen. Und dann vielleicht ein Level höher, jemand, der schon ein paar Jahre aktiv Powerlifting gemacht hat, der kann dann auch vielleicht Leute betreuen, die jetzt ihre ersten Wettkämpfe machen wollen. Und so geht das quasi in Stufen hoch. Und da finde ich das halt überhaupt nicht verkehrt, dass Leute ansagen, hey, ich mache das gerne und ich will auch mehr coachen. Weil das Problem ist, du wirst nicht besserer Coach, indem du 5 Jahre Athlet bist und, ja, weiß ich nicht, nur dich selber coachst so. Du musst halt irgendwann anfangen, ne? Und du wirst halt ein besserer Coach, indem du halt anfängst, Leute zu coachen. Klar, vielleicht für umsonst. Vielleicht ist ja auch das das Problem, weil ich glaube nicht, das Problem ist, dass viele Leute Coach werden wollen, sondern vielleicht so, dass jeder damit sich so darstellt, als wäre er jetzt hauptberuflich Coach und hätte auch die Kompetenz dafür. Ich glaube, das ist eher so das Problem.
Ja, glaube ich, immer der Klassiker so, ne? Nur weil man selber ein hervorragender Athlet ist und verstanden hat, wie es läuft, weil du einen guten Coach hattest und der dich stark gemacht hat, heißt das ja nicht, dass du auch gleichzeitig ein guter Coach werden kannst. Und wie viele super krasse Athleten hatten wir schon, die dann gesagt haben, ich coache dich oder ich werde Coaching anbieten. Und du hast dann gesehen, ja, das hat natürlich einen riesen Anklang, weil sie eine große Instagram-Followerschaft hatten. Aber langfristig was davon geblieben, als er ist ein guter Coach, hat man eigentlich bei keinem großartig gesehen. Also ich könnte jetzt keinen nennen, wo ich sage, ja, okay, den und den Athleten hat er irgendwie krass gemacht, sondern er war halt immer einfach selbst ein guter Athlet, hat daraufhin gecoacht, ne, hat dann natürlich viele Leute bekommen und denen auch wahrscheinlich viel Progress gebracht durch erstmal strukturiertes Training, grundlegende Techniken und sonst was. Aber dass da auch so ein bisschen was Langfristigeres beigeblieben ist, ist, glaube ich, auch eher selten.
Finde ich ganz, ganz interessant, weil wir jetzt so in einen Argumentationsrhythmus kommen, den ich erstens sehr begrüße, zweitens, der sich mit dem deckt, was jetzt Leute, ich habe ja zu der Story mit dieser Umfrage auch noch einen Fragesticker reingeschrieben, in dem man mal kurz beschreiben kann, warum man dieser Meinung ist. Eine Person, die für Ja gestimmt hat, also meint, okay, man darf sich nach 1-2 Competitions noch nicht Coach nennen, hat geschrieben, weil zu viele zu schnell meinen, dass sie das Rad neu erfinden können, ohne richtige Erfahrung. Und der Punkt, und das, ich finde es großartig, der Punkt ist halt, ja, sehen wir genauso, aber das qualifiziert ja jetzt einen guten Athleten auch nicht zum Coach. Also auch einen von mir aus erfahrenen Athleten. Also du kannst ja gern 20.000 Wettkämpfe gemacht haben, wenn du halt keine Ahnung von Trainingsplanung hast, bringt dir das faktisch erstmal nichts. So. Und klar wirst du durch das Training auf die Wettkämpfe hin, nehmen wir einfach mal an, das funktioniert strukturell und gut geführt von einem guten Coach, wirst du sicherlich ein bisschen was mitnehmen, aber mehr als kopieren wirst du das ja dann am Ende auch nicht.
Ich würde sogar so weit gehen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn jemand sagt, hey, ich will anfangen mit Coaching, mach kostenlos das oder für einen Fuffi fange ich erstmal an, ein paar Leute zu coachen und Erfahrung zu sammeln, weil du wirst kein besserer Coach, wenn du deinen Trainingsplan abtrainierst und dann immer einen Wettkampf mitmachst pro Jahr oder zwei. Du wirst ein guter Coach, wenn du halt 5, 6 Leute eine Weile betreust, mit denen auf jeden Wettkampf gehst und dadurch Erfahrung sammelst. Und ich denke, das ist kein Problem. Es ist einfach, was die Leute halt, glaube ich, aufregt, ist, wenn die denken, hier nimmt jemand Geld dafür und bietet aber den Leuten ein schlechtes Produkt an und vercoacht die, wie es unser Lieblingswort ja mittlerweile ist. Und das Problem ist, das hast du halt nicht nur bei Anfängern. Das Problem sehe ich halt noch viel schlimmer, wenn jemand viel Geld dafür nimmt, das schon eine Weile macht und trotzdem halt einen schlechten Service anbietet. Und da liegt, glaube ich, eigentlich das Problem, dass Leute halt schlechtes Coaching über ihre Kompetenzen hinaus anbieten und dass manchmal auch die Trainees dann gar nicht merken, ne? Also da geht es ja nicht nur darum, wie gut ist das Programming, aber wie du schon sagst, wie gut wird Technik erklärt, wie ist das Verständnis oder auch wie gut kümmern die sich um ihre Athleten. Ganz riesen Ding. Und meistens Leute, die dann halt viel Zeit haben und anfangen, die sind dann deutlich mehr in dem Prozess drin. Und ein guter Coach, also ein Coach mit sehr vielen Athleten kann es halt mal leisten zu sagen, oh, der ist jetzt anstrengend, der Trainee, irgendwie funktioniert er nicht. Pff, oh, dann springt er halt ab, was soll's.
Ja, komplett richtig. So. Alles gut, Corona. Ist nicht schlimm, alles gut. Bin ja nicht böse.
Danke dir,
gell. Ja, kein Problem, gell. Also genau das sehe ich halt auch so. Na, also ich sehe halt das Problem eher in diesen, bei den Coaches, die wirklich schon viel Geld dafür nehmen, also 200 plus Euro im Monat, und aber halt verstanden haben, im absolut negativen Sinne, dass sie ihre Dienstleistungen, die sie anbieten, einfach stark rationalisieren können, beziehungsweise die auf ein Minimum begrenzen. Ja, und das geht ja, das ist ja auch ein Erfahrungsprozess, ne? Das heißt, du sitzt dann da, coachst halt von mir aus schon seit 3-4 Jahren oder so, und hast in der Zeit halt gelernt, okay, also ich muss das ist das Mindeste, was ich machen muss, damit die Leute bei mir bleiben und damit die irgendwie ja ein bisschen Progress machen. Das heißt natürlich erstmal irgendeine Form von Feedback. Die kann dann zu Beginn natürlich ein bisschen aufwendiger sein. Die kann ich dann aber später, mache ich einfach weniger so, und schaue einfach, dass die ihre Pläne möglichst pünktlich bekommen. Aber dann so auf individuellere Probleme gehe ich dann nicht größer ein, sondern lasse die dann halt einfach da und versuche die so ein bisschen in der Trainingsplanung zu verschleiern oder so. Und genau das ist ja das, was wir hier, und jetzt ja, muss ich mal wieder kurz die Werbetrommel rühren, versuchen zu vermeiden. Also uns geht es ja wirklich ganz, ganz an allererster Stelle darum, eine individuelle und umfassende Planung und umfassendes Coaching zu bieten. Und deshalb ist es jetzt halt auch schon ein paar Mal passiert, dass Leute aus den großen Coaching-Teams bei uns angefragt haben und wir dann sagen mussten, ja, okay, pass auf, also gern, aber würden wir ganz gern erstmal auf ein paar Monate vertagen, weil Kapazitäten jetzt gerade noch nicht so da sind. Und unser Anspruch ist, ja, das so gut wie möglich für die Person zu machen und nicht nur so gut wie möglich für unseren Geldbeutel.
Ich wollte noch was zum Thema Athletencoaches sagen. Das wird auch eine gute Überleitung dann zum nächsten Punkt. Und zwar, das Problem ist, wenn man denkt, okay, ein erfolgreicher Athlet muss ja auch gute Technik haben und dann müsste er die ja gut beibringen können. Und ich denke, da liegt ein großer Fehlschluss, dass sehr gute Athleten einfach eine riesig hohe Bewegungskompetenz haben. Das heißt, die verstehen sehr, sehr schnell, wie sie Sachen umsetzen. Das ist ja auch meistens so ein Feedback, was man Leuten gibt, die da sehr gut einfach sind. Hey, ich sag dir was und du kannst es halt sofort umsetzen, ne? Und erstmal das und B, fällt ihnen halt auch intuitiv halt vieles richtig. Meistens liegt das so an sportlicher Früherziehung oder auch Talent so ein bisschen, Genetik, weiß ich nicht, dass die Leute, haben wir vielleicht vorher schon viele Sportarten gemacht, dass die einfach sehr schnell wissen, intuitiv richtig machen, Sachen in der Technik. Das ist aber ein ganz großer Unterschied zu, ich vermittle jemandem die Technik. Und das sieht man eigentlich in allen anderen Sportarten, in der Musik extrem. Die besten Musiker sind bei langem nicht die besten Musiklehrer. So, die können dann vielleicht irgendwelche Masterclasses machen mit anderen Top, wo es sich um Feinheiten geht. Aber wenn du jemanden hast, dem es halt nicht leicht fällt, der halt ein bisschen struggelt, bestimmte Sachen zu verstehen, ist es halt super schwer. Und da geht es eher um pädagogische Kompetenzen. Und da muss ich auch sagen, ich würde sagen, ich kann auch sehr schnell Sachen umsetzen, verstehe sehr schnell Sachen, kann das intuitiv machen. Das musste ich halt extrem üben und zu gucken, okay, wie bringe ich Leuten das bei? Wann muss ich Leute auch erstmal machen lassen? Und wie gehe ich ran bei jemandem, der es gar nicht zu verstehen scheint? Und sowas lernst du halt auch eben nicht, indem du immer weiter competest und dein eigenes Ding machst, sondern da musst du halt anfangen zu coachen und Erfahrung sammeln. Und dann hoffentlich besser werden.
Also Coaching ist ja nicht, ich schreibe dir einen Trainingsplan, du trainierst den, du schickst am Ende der Woche dein Feedback, ich trage überall ein bisschen mehr ein für die nächste Woche, das machen wir 4 Wochen, dann machen wir einen Deload. Oder auch nicht, denn da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Boah, was eine Überleitung. Sondern Coaching ist ja eigentlich vor allem, glaube ich, kann man es als eine Problem-Solving Arbeit irgendwie betiteln. So. Und da ist manchmal der Plan nicht so wichtig wie das, was du eigentlich an Einfühlungsvermögen auf deinen Athleten hast. Und da ist es dann nicht wichtig, ob dann da Fünfer gebeugt werden oder Triples gebeugt werden und die zu einer Ad-6 oder zu einer Ad-8 sind, sondern da ist dann, es sind einfach andere Skills, so Soft Skills, viel, viel wichtiger, um den zu dem zu führen, was du am Ende haben möchtest, was du in dem Athleten siehst. Und das ist nicht einfach einmal die Woche eine Excel-Tabelle, um 0,5 überall zu erhöhen und ein paar Kilos aufzuschreiben, sondern ich glaube, das ist die beste Beschreibung eigentlich, dass es eher so ein Problem-Solving-Skill ist.
Und dazu muss man dann halt auch nochmal sagen, dass ja zum Beispiel auch so krasse Theoretiker jetzt auch nicht unbedingt gute Coaches sein müssen. Also auch Leute, die sich jetzt von früh bis spät mit irgendwelchen Studien auseinandersetzen und jetzt die neue super Zauberformel für Latissimus-Training entwickeln, das muss jetzt nicht heißen, dass sie gecheckt haben, wie man gut mit Leuten umgeht. Denn am Ende als Coach musst du halt mit Leuten umgehen. Da hilft dir, klar, es ist wichtig, viel und fundiertes theoretisches Wissen zu haben, aber wie bringst du das an die Person? Ja, weil die Leute, mit denen du arbeitest, werden zu 99,9% halt keine studierten SportwissenschaftlerInnen sein, sondern halt irgendwas anderes. So, die sagen, hey, ich will ein bisschen Powerlifting machen, ich melde mich bei dir, jetzt coach mich mal. Und wie möchtest du denen jetzt beibringen, hier irgendwas von dem Winkel und da zieht dann die Faser vom Latissimus mehr am Oberarm und da mehr der Brustmuskel, blablabla, das interessiert die Leute nicht. Sondern hier, du machst das und das, weil das und das und wir haben das und das Problem identifiziert, so wie du es gerade gesagt hast, Kona, und das müssen wir irgendwie lösen und das kriegen wir damit und damit hin. Und auf Nachfrage kann man dann noch sagen, ja, das und das ist mein theoretischer Background dafür. Aber am Ende, ja, musst du halt die Praxis irgendwie durchführen können und da hilft es halt nicht nur, Theoretiker zu sein. Nicht nur, das ist erstmal wichtig an der Stelle.
Und nicht nur die Vermittlung, ne? Es steht in keiner Studie, das ist die beste Trainingsanpassung bei einem Heavyweight-Athleten, der conventional hebt und mit dem und dem technischen Problem struggelt und das Symptom hat. Dazu gibt es keine Studien. Da geht es um grundlegende Sachen der Sportwissenschaften, aber das ist halt ganz weit davon entfernt, praktische Entscheidungen für die Trainingsplanung zu fällen. Und das lernst du nicht in Studien, das lernst du durch praktische Erfahrung und praktischen Austausch, ne? Durch Weiterbildung, die wir auch machen. Ja. Und auch, das finde ich halt immer gut, dass wir zusammen, wenn wir mal ein Problem haben, unsere Erfahrungswerte austauschen und dann auch auf einen größeren Schatz zurückgreifen an Erfahrung. Und sowas, dafür muss man coachen und dafür muss man anfangen mit coachen. Und ja, ich weiß nicht, ob dann jemand ein Verbot austeilt. Klar kann er sich ärgern, dass es jetzt sehr viel mehr Coaches gibt und Konkurrenz und vielleicht auch unbegründete Konkurrenz. Klar gibt es gerade zu viel Coaches im Vergleich zu Athleten. Ist ja nicht so, dass alle Coaches irgendwie ausgelastet sind. Aber that's part of the game und da muss man aufhören rumzuheulen und dann einfach ein guter Coach sein. Da hat man damit dann auch kein Problem.
Was dazu noch sagen wollte, das hast du ganz gut gesagt. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, du hast deinen Super Heavyweight. Der hat exakt... oder du hast zwei Super-Heavyweight-Athleten, die haben exakt dieselben Hebel, die haben exakt dieselben Gewichte, die sie vielleicht bewegen, aber trotzdem kann der eine vielleicht mit 15 Banksätzen und der andere mit 30 Banksätzen die Woche klarkommen. Einfach, weil da noch so viele andere Sachen mit reinspielen und nicht einfach nur eben die Sachen, die du obviously einfach objektiv siehst, wie Hebel, Leverage, dies, das, sondern das ist so ein riesiges Konstrukt an Sachen, die da mit reinspielen können und da bringt es dir eben nichts, dass du nur so, wie Maxi es gerade gesagt hat, nach dem Manual vorgehst und sagst, ah, okay, also der hat laut dem Manual, vielleicht braucht er 7 Sätze und an dem Secondary-Tag nur 3, aber die nur bis zu einer Ad-6 und das nehme ich jetzt einfach und damit wird er schon klarkommen, sondern da braucht es einfach ein viel, viel tieferes Verständnis, wie was zusammenhängt und natürlich auch, wie gut du selbst als Coach kommunizieren kannst.
Ganz kurz dazu, und das ist ja die Praxis, dass viele Leute sagen, nee, das muss aber funktionieren, weil hat bis jetzt funktioniert, steht im Plan und dann wird nichts geändert.
Und dazu, also wenn du anfängst, mit jemandem zu arbeiten, ist auch nichts falsch daran. Also sagen wir mal, du hast jetzt keine Trainingspläne, die vorliegen oder so, sondern du startest jetzt wirklich bei null mit einer Person und du überlegst dir, okay, der erfüllt jetzt verschiedene Spezifikationen, dann schaue ich einfach mal ins Manual, sofern es das gibt, und such raus, was an der Stelle zu tun wäre. Und dann machst du das und dann fällt dir aber nach 3-4 Wochen auf, oh, das funktioniert überhaupt nicht. So. Und dann fängt deine Coaching-Arbeit an. Dann musst du dir überlegen, okay, was machen wir, damit das für die Person funktioniert? Und wie Kona gerade schon gesagt hat, du bist als Coach halt nicht nur Biomechanical Analyst und schaust, wie Hebel und Anthropometrie sind, sondern du bist halt auch für den Austausch über sämtliche biopsychosoziale Faktoren da, versuchst die in die Trainingsplanung sinnvoll zu etablieren und dann machst du deine Arbeit gut. Alles andere wäre zu wenig.
Yes, yes.
Ja, wir hatten gerade schon mal zwischendurch das Thema mit der Technik bei Elite-Athleten. Das hat Maxi so ein bisschen angeschnitten und ich fand es sehr, sehr interessant, dass dann sowas gesagt wurde wie, ja, das ist Talent und vielleicht auch einfach was ist sportliche Frühentwicklung. Und ich fand, ich nehme es einfach mal kurz als Beispiel, jetzt laufen ja gerade, obwohl jetzt, wenn ihr das hört, nicht mehr, aber letzte Woche liefen die IPF Junior und Sub-Junior Worlds, Raw und Equipped, für uns Raw natürlich erstmal primär wichtig. Und wir schauen das natürlich alle fleißig und regelmäßig und gucken da, was uns so auffällt und was man so besprechen kann. Und ich fand, und das muss, da muss man natürlich auch so ein bisschen Toleranzspielraum einbauen, denn es sind halt immer noch Junior Worlds, die Leute, die da starten, sind halt relativ jung. Aber halt auf dem oder in den Kategorien, in denen sie sich bewegen, halt die Weltelite. Und ich fand, man hat schon gesehen, dass sehr, sehr viel könnte man vielleicht als technisch ineffizient abstempeln, einstufen. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ihr das seht. Also Frage ist folgende. Wir haben jetzt einen Weltelite-Athleten, eine Weltelite-Athletin, die machen Kreuzheben so, dass es für uns, so wie wir das coachen würden und so wie wir, wenn wir die Person jetzt so im Wettkampf anschauen, sagen würden, ja, würde ich anders machen. Wie geht man damit um? Sagt man, okay, die Person ist an der Weltspitze, da gibt es nichts zu kritisieren, das ist nicht mein Job. Oder sagt man, okay, ja, ich erkenne, da gibt es Defizite in der Technik und es ist durchaus legitim, das anzusprechen und zu kritisieren, auch wenn die Person an der Weltspitze startet.
Ja, ich denke, kritisieren ist vielleicht das falsche Wort, aber darf man das anmerken oder behaupten? Das ist vielleicht, ne? Also man geht ja nicht hin und sagt, was fällt dir ein, mit so einer Technik zu heben? Aber man kann ja die Behauptung aufstellen. Es könnte besser laufen. Es könnte besser sein, ne? Kann man das behaupten, ist ja irgendwie die Frage.
Ja, genau.
Und ich finde das total legitim. Früher habe ich da auch eher Angst gehabt und gesagt, so was, wie du schon sagst, so was fällt mir ein? Und der wird ja die Erfahrung haben. Du hast schon gesagt, bei Junior Worlds ist noch ein anderes Thema und das ist auch total normal, dass man, hey, guess what? Richtig gute, perfekte Technik dauert halt ein paar Jahre, bis man das drauf hat. Und das ist halt ein Prozess, der über mehrere Jahre geht. Und manche Leute schaffen das schneller, manche werden das nie schaffen. Muss man auch anerkennen, ne? Manche haben so Bewegungskompetenz halt gegen Null und die schaffen es einfach nie, eine optimale Technik oder eine sehr produktive Technik für sich zu finden. Aber ich fand auch dann ein Wort, was Kona benutzt hat, das natürlich für mich ein sehr hoher Affront ist, da ich aus einer Familie mit sehr vielen Landwirten komme. Aber es ist halt richtige Bauernkraft einfach nur, die haben. Also du siehst, die machen halt alles über Muskelkraft und extrem ineffizient. Bestes Beispiel ist ja auch Bankdrücken, ne? Ja. Also wie viel Bodybuilder halt über 200 Kilo drücken, indem sie einfach nur auf sich flach hinlegen und wie in einer Chest Press einfach mit flachem Rücken das Ding hochdrücken.
Ja, und halt bis oben, bis so das Dach voll sind mit Stoff.
Ja, gut. Aber die wichtige Frage ist halt immer, könnten sie halt noch mehr drücken, ne? Und ich weiß noch damals zum ersten Mal in einem Podcast, wo Mike Isretel mal über Dorian Yates gesagt hat, ja, der war einer der krassesten, ja, der hat sehr viel richtig gemacht, aber ich behaupte, hätte er mehr Volumen trainiert, wäre er noch krasser gewesen. Und das fand ich eine mutige Aussage, aber ich habe dann auch sehr viele Beispiele jetzt auch im Powerlifting gesehen, wo Leute mit einer sehr ineffizienten Technik meiner Meinung nach, oder wo wir sagen würden, was heißt ineffizient, sagen wir mal nicht optimalen Technik, zum Beispiel hier mit Joshua Wright, das war ja damals so, der hat ja sehr eng gebankdrückt mit sehr außen rotierten Oberarm und einem engen Griff. Und er war ein krasser Bankdrücker. Guess what? Nach einer Verletzung hat er sich umgestellt und schreibt halt so in Instagram rein, alter, White Grip ist ja übelst der Cheatcode. Dann hatte ich ihn mal gefragt, als er die Ellbogenprobleme hatte, hatte er dann auch vom Physio umgestellt, dass er eher innen rotiert und seine Bank ist noch mehr hochgegangen. Ne? Und das sind so praktische Beispiele, die man dann oft sieht. Man muss aber auch sagen, viele haben halt eben nicht das Verständnis, denen fällt es extrem schwer, ihre Technik zu verbessern. Siehst du ja auch bei einem Zack, der sagt ja selber von sich, es funktioniert für mich und ich schaff's auch irgendwie nicht besser anscheinend. Und ja, das ist natürlich aber keine Behauptung, dass es nicht besser gehen würde. ich finde, man sieht halt auch sehr viele Athleten, ich muss jetzt mal sagen, vor allen Dingen auch so viele Heavyweight-Conventional-Heber, wo du siehst, es wird einfach nur mit Muskelkraft hochgehoben und da fehlt es meiner Meinung nach auch an technischer Kompetenz. Und die Beweise sind dann immer so Leute, wo alles zusammenkommt, wo du weißt, die haben nicht nur eine übelste Grundkraft, sondern die haben auch eine perfekte Technik und dann kommt das zusammen und dann sind sie halt richtig krass. Siehe Agatha, siehe Gustav Hedlund. Wenn du den seine Beuge anguckst, ne, da gibt es andere, die krüppeln das Ding halt hoch, sind stark, aber er ist halt stark und hat eine krasse Technik und dann kommt halt sowas bei raus. Ne?
Ja, das ist also wirklich insane, darüber nachzudenken, dass Menschen halt jetzt auch die Weltspitze dominieren, die halt technisch jetzt nicht so super krass ausgereift sind, sondern einfach ja, einfach eine natürliche hohe Bewegungskompetenz haben und sehr, sehr schnell auf kleine Anpassungen reagieren und so. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass der Sport halt wirklich jedes Jahr um so viel wächst. Also nicht nur an Zulauf insgesamt, was auch sehr zu begrüßen ist, sondern auch, dass jedes Jahr in jeder Gewichtsklasse neue Weltrekorde aufgestellt werden. Einfach weil, also zum einen kommen Leute, die halt eben das verbinden, ne, die halt diese Grundkraft haben, genauso wie die Leute, die bisher das Game dominiert haben und einfach eine bessere Technik oder die Leute, die bisher das Game dominiert haben und eh schon diese Grundkraft haben, ihre Technik verbessern und einfach effizienter werden. Deshalb finde ich, ist halt der Sport auch noch überhaupt nicht am Ende, deshalb ist es, ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche mal geführt habt, aber also ich habe die Frage schon mal bekommen, wie das überhaupt sein kann, dass die Leute so viel stärker werden, obwohl die schon an der Weltspitze sind. Und man muss sich halt auch vor Augen führen, so ein Jesus Olivares, der ist ein Jahr jünger als ich. So, der ist noch lange nicht fertig mit seinem Training. Ich meine, klar, der lebt halt schon so das Limit, ne, mit, der ist ein bisschen kleiner als ich. Ich glaube, 1,80, 1,83 oder so und wiegt 180 Kilo. Das kardiovaskuläre Risiko ist natürlich relativ hoch und das kannst du nicht ewig so durchziehen. Aber, er ist wahrscheinlich noch nicht fertig mit dem, mit seiner Entwicklung. Und das ist bei ganz, ganz vielen Athleten auf der Welt so.
Klar, da geht es ja immer weiter, ne? Also einmal von einem technischen Standpunkt, dass es immer ausgereifter wird, als auch von einem Programming-Standpunkt, dass halt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Jesus Olivares nimmst, wie viele plus 400 Quarter kennt man halt, damit man Erfahrungsschätze ziehen kann, wie man den ihr Programming macht und ihr Peaking, ne? Kona meldet sich.
er kennt sich selbst.
Aber
jeden Morgen in den Spiegel schaut.
Nee, also da werden einfach immer mehr Erfahrungspunkte gesammelt, so wie heute so Lightweight, Female Benches, hat man jetzt mittlerweile viel mehr Erfahrungen und das wird auch noch immer krasser über die Jahre und man sieht es ja auch, dass sich das Programming immer mehr ändert, dass sich die Techniken ändern und anpassen und ja, wenn man sich fragt, wie können so eine Spitzenleistung entstehen? Ich hatte ja mich die letzten Tage hier mit Alba Böström mit ihrem Bankdrücken, habe gemerkt, die macht viel YouTube-Content und die ist selber Coachin und macht es halt auch verdammt gut, so was ich mitbekommen habe. Die hat A, die Kraft und die genetischen Voraussetzungen, aber was ich da auch gemerkt hat, was die sich Gedanken über die Technik macht. So, hat schon einen Grund, warum die Schweden alle so Bankdrücken können und die Japaner auch, ne? Die machen sich halt richtig viel Gedanken über Technik, die üben so viel, die haben sich da wirklich das bis ins kleinste Detail durchdacht und sind da halt sehr penibel, was das angeht. Also es kommt nicht von irgendwo her. Es ist halt diese Kombination aus extrem hoher Kraft, genetischem Potenzial, aber auch halt technisch und Feinfühligkeit, bei was das angeht.
Ich will mal ganz kurz was in den Raum werfen, wirklich nur noch ganz kurz. Jesus Olivares. Was hat denn der im Wettkampf mal gehoben?
Kleiner Funfact, hast du gestern gesehen, dass der sagt, er futtert unter 4.000 Calories?
Nee, das habe ich nicht gehört.
In der Diät.
Fand ich wild, ja. Schon heftig.
Ah, okay. Natürlich wild. Okay, der hat ein Verified Kreuzheben von 410. Also, wenn man das Körpergewicht addiert, trennen Kona und Jesus Olivares 15 Kilo Kreuzheben.
Wenn man was? Nochmal.
Wenn man das Körpergewicht raussubtrahiert. Also, was jetzt aktuell, wie viel wiegst du gerade? 95? 96?
96, ja.
Was ja 85 Kilo sind. Wenn du das rausnimmst, trennen die beiden halt 15 Kilo Kreuzheben. Das ist schon wild.
Ich check noch nicht ganz, wie du auf die... Wie
rechnest du das? Na, du, was hast du gehoben? Du hast doch schon 305 gehoben, oder nicht?
Genau. Ich weiß noch nicht ganz, was du meinst. Ja, ich habe 305 gepullt.
Ja, und er hat 410 im Wettkampf gepullt.
Ja.
Und du meinst jetzt 410 minus sein Körpergewicht und dann kommt man auf was Ähnliches?
Ja, auf jeden Fall nicht weiter.
Aber dir ist schon klar, dass das Gewicht muss man ja auch mit hochbewegen. Und wenn, musst du es eher drauf addieren.
Na.
Ja, okay.
So läuft es ja jetzt nicht.
Ja, aber so wie du auch nicht. Aber ich sehe schon, wir haben eine neue Relativformel von Falk.
Tatsächlich ist es aber auch so, meine beste Beuge sind 245 Kilo. Was ist die beste Beuge von Jesus? Ist
das? 470.
470. Ja. Das heißt, wenn man halt jetzt auch da das Körpergewicht subtrahiert und noch ein paar andere Variablen verschiebt
und einfach die Zahlen
tauscht, bin ich basically nur 5 Kilo entfernt von Jesus Olivares Leistung. Und das ist halt das insane. Ist
schon insane.
Das ist halt insane.
Take notes for your new dot system.
Okay. Ja, also bei Jesus, das ist wirklich krass. Also ich hatte jetzt gestern nochmal gesehen, dass der gerade Diät macht. Ich weiß gar nicht, wofür macht der Diät? Also ich meine, er ist halt in der offenen Klasse. Wofür macht denn der Bruder Diät? Hoffentlich
einfach ein bisschen Kapazitäten schaffen.
Ja.
Gesundheitliche, hoffe ich.
Ja, das ist schon natürlich eine Sache, die du angesprochen hast. Das kardiovaskuläre System hat natürlich auch nicht so Bock drauf, so viel mehr Gewicht den ganzen Tag mit dir rumzuschleppen. Wahrscheinlich ist es schon verständlich, dass er das macht. Aber ich fand es nur sehr krass, dass er gesagt hat, ja, er futtert da irgendwie in der Diät unter 4000 Kalorien. Dachte ich mir, kommen ganz andere Werte bei raus. Und damit kommen wir auch schon zum eher letzten Teil von unserem Podcast. Und zwar hatten wir letzte Woche ja das Q&A, die Q&A-Folge. Und da haben wir nicht alle Fragen beantworten können. Es waren nämlich wirklich sehr viele Fragen, die wir bekommen haben. Und wir werden aber noch ein paar...
Es waren so viele, die kann man eigentlich gar nicht mehr zählen, so viele waren das.
Also, mein Instagram hat komplett ausgestiegen.
So die Zahl wurde noch nicht erfunden, die das fasst.
Ja, Gigantion habe ich bekommen.
Also diese horizontale 8 reicht da auch nicht aus für...
Ja, auf jeden Fall war dann eine Frage und die finde ich sogar ganz interessant, weil damit hatte ich auch schon selber Probleme. Und wollte mal fragen, wie das bei euch ist, was ihr da macht. Bizeps bzw. Armschmerzen bei Low Bar. Was dagegen tun? Wie kann man damit umgehen?
Also ich habe es bei einigen jetzt gehabt, auch in letzter Zeit. Auch neue Athleten, die nicht so viel Frequenz gebeugt haben und zweitens schon gar nicht Low Bar. Bei denen hat sich das dann gemeldet. Also es ist zum einen wahrscheinlich einfach echt so ein Adaptionsthema. Wenn das der Fall ist, würde ich wahrscheinlich eher erstmal die Frequenz des Low Bar Beugens zurückfahren und dann auf entweder High Bar oder Safety Squat Bar oder sowas umsteigen, um trotzdem irgendwie so ein bisschen die Beugebewegung drin zu behalten, aber den Arm zu entlasten und das dann langsam wieder hinzuführen. Und das andere ist, können halt tatsächlich irgendwie so technische Sachen sein. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Es gibt Leute, die in ihrem Setup das so wählen, dass sie in Beugeposition oder beziehungsweise sobald sie die Hantel unrackt haben, die ganze Zeit mit ihren Händen dagegen drücken, als würden sie so eine isometrische Overhead Press, Behind the Back Overhead Press Bewegung machen, sobald da ein bisschen Gewicht runterkommt. Und das könnte man zum Beispiel technisch bearbeiten, dass man versucht, eine Ablage so zu wählen, dass die Hantel gut liegen bleibt und nur noch fixiert werden muss und das nicht konstant aktiv dagegen gedrückt werden muss. Das wären so meine zwei Ansatzpunkte. Der Rest muss dann natürlich relativ individuell entschieden werden.
Kann ich nur zustimmen, denke ich, oder? Also abheilen lassen, Technik anpassen.
Also ich habe da so ein paar mehrere Punkte mir dazu noch aufgeschrieben zu der Frage, weil ich finde, also mich hat das halt sehr, sehr lange beschäftigt tatsächlich. Und deswegen... Ich meine, so die obvious Sachen haben wir jetzt gesagt, aber wichtig ist natürlich trotzdem, dass dir bewusst wird, dass es wird immer so ein bisschen, ne, so ein Stressor geben auf dein Bizeps, auf deinen Oberarm, Unterarm. Ich meine, das ist halt einfach das Ding vom Low Bar und damit muss man natürlich auch umgehen können. Was natürlich wichtig ist, dass diese Toleranz einfach in einem Bereich ist, der für dich tolerierbar ist, also dass dieser Schmerz tolerierbar ist. Es gibt Phasen, da ist es okay, mal ein bisschen mehr Schmerz zu haben und da ist es vielleicht nicht so schlimm. Wenn das jetzt natürlich year-round ist, dann ist das natürlich was man an dem man arbeiten sollte. Aber auf jeden Fall ganz klassisch, was jetzt schon noch gesagt haben, noch so ein bisschen die Bar Position zu ändern. Also wenn du wirklich ein sehr tiefes Lower beugst, eher so in die Richtung Mid-Bar abzulegen. Natürlich dann Griffbreite, Griffposition. Also ob du jetzt die Stange voll umgreifst oder nur mit dem Daumen aufliegst, das sind so eine Sachen. Und natürlich, dass deine Schultern in genügend internale und externe Rotationen kommen können, dass du einfach da nicht so einen ständigen Zug bzw. Druck eigentlich im Schultergürtel hast. Das ist eine Sache, die hilft auch sehr gut. Und das sind aber eher so dann tatsächlich schon, ich sag mal, Symptombekämpfung. Also die Ursache sollte auf jeden Fall rausgefunden werden und an der sollte gearbeitet werden. Wie Falk schon gesagt hat, die Frequenz vom Lower runterfahren, das muss ja nicht unbedingt einhergehen mit Frequenz vom Beugen runterfahren. Also wenn du natürlich, sag ich mal, der Klassiker, mach halt einen High Bar erstmal oder vielleicht sowas. Wenn du natürlich trotzdem zweimal, dreimal, wie auch immer, die Woche weiterhin Low Bar beugen willst, dann finde ich es auch ganz gut, eine SSB mit reinzunehmen, weil eine SSB kann man als eine sehr aufrechte Beuge handeln, aber man kann es auch als Gegenteil handeln, als eine sehr Low-Bar-ähnliche Bewegung, indem du die Handles ein bisschen mehr in dich reinziehst, wo du wirklich eigentlich ein Low-Bar beugst, nur einfach mit möglichst wenig Stress auf deinem Ellenbogen und auf deinem Bizeps. Also jeder benutzt ja eigentlich eine SSB immer so off-season und wir beugen super aufrecht nur für die Quads, aber das finde ich ist gar nicht der Vorteil von der Stange, sondern der Vorteil von der Stange ist, dass du vor allem Low-Bar beugen kannst mit sehr wenig Stress auf deinem Schulter und Bizeps, Ellenbogen, Handgelenk, Bereich. War gut zusammengefasst, oder? Ich glaube, das ist okay. Yes.
Finde ich auch, ja. Ich würde mal die nächste Frage relativ kurz abklären. Wie würdest du zurück von einer Verletzung zu alten Werten finden? Weil das kann man nur extrem lang und extrem kurz machen. Es ist aber sehr individuell. Ich würde sagen, eine der wichtigen Sachen ist, dass man akzeptiert, dass man nicht mehr bei den alten Werten ist, seinen neuen, sag ich mal, tolerierbaren Bereich findet, in dem man ohne Schmerzen performen kann und dann wirklich langsam schrittweise wieder hochgeht und da auch die Progression bremst. Also so ein Standard ist so 5 Kilo pro Session oder 10 Kilo pro Woche nur steigern, je nachdem natürlich, wo die alten Werte jetzt lagen. Aber dass man nicht versucht, so ein On-Off-Switch zu sagen, ah, jetzt bin ich wieder okay und jetzt kann ich direkt wieder nahe dem einsteigen, wo ich war, sondern dass man akzeptiert, dass der neue Startpunkt woanders liegt. Und dann wirklich so ein bisschen eher versucht, Post-Verletzungs-PRs zu machen und nicht wieder versucht, an direkte alte PRs und Trainingsleistungen anzuknüpfen. Und dass man gleichzeitig versucht, etwas Präventives zu machen, dass es halt nicht nochmal passiert. Ob das jetzt Technikänderung ist oder irgendwelche passiven Strukturen stärken.
Die Frage ist auch da, ob die Verletzung schon komplett, sage ich mal, überwunden ist oder ob das eher so ein Drumherum-Arbeiten ist und schauen, wie sich das entwickelt, ob das weniger wird, jetzt gerade zum Beispiel, wie wir es jetzt mit diesen Ellenbogenschmerzen hatten, ist es wirklich gefixt, weil du hast zum Beispiel den Ellenbogenschmerz, weil du ständig super Zug hast auf der Brust, das ist aber irgendwie weg und das geht jetzt tolerierbarer von Woche zu Woche oder ist es irgendwie wirklich, weil du da eine stärkere Verletzung oder Verletzungsmechanismus hast, der dazu führt. Und dementsprechend sollte das so ein bisschen darauf ausgerichtet sein, dass da einfach erstmal geschaut wird natürlich, ob das Problem schon behoben ist und man dann langsam aufbauen kann oder ob man aufbauen muss, während man noch gleichzeitig an dem Problem arbeitet.
Ich würde vielleicht nochmal kurz einen konkreten Faktor damit reinwerfen und zwar, wenn ihr eine Verletzung habt, dann versucht es nicht unbedingt nur mit eurem Coach abzukaspern, sondern sucht euch da, wie Alex Pürzel das genannt hat, einen Professionisten, also eine Person, die halt wirklich auf regelmäßiger Basis mit Verletzungen zu tun hat. Ja, einen guten Physio zum Beispiel. Also, keine Ahnung, könnte ich jetzt Metaphysio Moritz Pecher zum Beispiel empfehlen. Oder ihr geht zu PT and Plans. Oder Performotion hat auch gute Physio. So. Also, stellt denen das Problem vor. Sucht euch am besten Leute, die sich mit dem Sport ein bisschen auskennen. Also, die mit den üblichen Verletzungen in diesem Bereich vertraut sind und wissen, was man da zum Beispiel direkt in der Trainingsplanung ändern kann und euch nicht so super abstrakt werden lassen.
Vor allen Dingen, wenn ihr das Problem schon ein bisschen länger habt, weil so entstehen halt richtig schlimme Probleme, indem man kleine Probleme immer chronischer werden lässt und dann die irgendwann zu einer größeren Verletzung führen. Beziehungsweise zum Beispiel auch bei Verletzungen auf der einen Seite, der größte Prädiktor eigentlich, dass man sich verletzt, ist eigentlich, dass man schon mal eine Verletzung auf der anderen Seite gehabt hatte. Das heißt, oft führt das dann auch zu Folgeproblemen, wenn man das nicht richtig angeht. Und ich muss auch sagen, so von meiner Arbeit bis jetzt mit Physios, kann man dann die Verletzung wenigstens was Gutes draus ziehen und vielleicht sogar einen Grund bekämpfen, der dazu geführt hat und dann dadurch, durch diese Verbesserung, später wieder noch stärkere Leistungen bringen, indem man halt was anderes optimiert hat, was halt vorher zu der Verletzung geführt hat. Also kann man als Chance sehen und da hilft es halt wirklich, mit jemandem zu arbeiten, der sich damit auskennt.
Ich glaube, auch hier wieder eine sehr, sehr gute Antwort. Und die sind wirklich super. Also Emil Krustev, komm ran, Junge. Stiche für dich. und damit kommen wir zur letzten Frage. Und die hat eigentlich, war eigentlich sehr interessant, weil da gab es so ein bisschen schon bei uns, ich würde nicht sagen Unterschiede, aber zumindest Gesprächsbedarf. und zwar, macht ihr und wenn ja, wie programmt ihr Deloads?
Ich werde mal eine kurze Genese abreißen, wie sich bei mir so das letzte, sagen wir mal, halbe Jahr entwickelt hat. Ich hatte mal eine Phase, in der ich halt quasi keine Deloads, ich würde jetzt Deloads und Intro-Weeks, legen wir die zusammen oder eher nicht? Jetzt so inhaltlich.
Nee.
Okay. Dann,
dann nicht. Fall ich dich an, satisfied mit der Antwort.
Da kommt halt darauf an, wie deine Intro-Weeks aussehen, ne? Das ist halt die Frage.
Ja, die sind halt so im Vergleich zu der Vorwoche schon eher gedeloadet. Also das ist ja der Punkt. Also ich weiß ja nicht, es gibt ja spezifische, unspezifische Deloads. Unspezifische programme ich in letzter Zeit zumindest jetzt nicht so sehr. Aber meine Blockstruktur nimmt wieder ein bisschen mehr Konstanz an vielleicht. Also es ist jetzt so, dass ich bei den meisten irgendwie zwischen 3 und 6 Wochen pro Block bin, bei den schwereren eher kürzer, bei den leichteren eher länger. Und dass, ja, also ich dann danach auch wirklich einen Cut setze und nicht sage, okay, wir forcieren jetzt nochmal eine Woche 7 oder eine Woche 8, sondern okay, wir lassen es jetzt dabei bewenden und gehen in eine Intro-Week, die halt von der Frequenz, nicht von der Frequenz, aber vom Volumen und von der Intensität her halt einfach schon deutlich geringer sind als so eine Woche 4, 5, 6 des Vorblocks. Und das versuche ich dann schon regelmäßiger einzuhalten, als das jetzt so elendlang zu melken.
Also ich muss sagen, früher ganz normal Deloads gemacht, nach einem, weiß ich nicht, 4-Wochen-Block, 5-Wochen-Block, eine Woche wirklich. Also um es mal zu unterscheiden von der Intro-Week. Es gibt natürlich Deloads, die nur die Intensität deloaden, aber ich würde mal zur Unterscheidung von der Intro-Week sagen, wir reden jetzt von Deloads, wo man das Volumen stark reduziert. Das heißt, vielleicht einen Tag weniger macht, vielleicht überall 2 Sätze oder sowas rausnimmt. Ich persönlich gehe jetzt nämlich mehr, also fast exklusiv eigentlich über Wave-Loading an die Sache ran. Heißt, ich habe eigentlich keine große Reduktion in Volumen, indem ich irgendwie Sätze oder sowas rausstreiche, sondern immer größtenteils eigentlich nur, indem ich die Intensität dann stark reduziere. Das ist dann halt bei mir die Intro-Week. Die Intensität erhöht sich dann quasi über die Wochen. Aber ich mache es seltener, dass ich jetzt den Leuten Sätze rausstreiche. Das mache ich dann wirklich öfter mal, wenn jemand ausgefallen ist und wieder einsteigen muss ins Training, so als Überleitung quasi, um die langsam wieder an das Volumen zu gewöhnen. Und ich hatte jetzt vom Alex Pürzel Buch, da können wir ja schon mal ein bisschen vorgreifen über diesem einen Thema vielleicht, da hat er halt das Thema Deloads besprochen und hat halt davon erzählt, okay, es ist auch zum Beispiel wichtig, sobald jemand irgendeine Verletzung hat oder die Werte nicht mehr hochgehen, dann ist es wirklich Zeit für einen Deload. Das hat bei mir, gibt natürlich viel Diskussionspotenzial, ob man es dann überhaupt so weit kommen lassen muss oder ob man dann einfach den neuen Block anfangen muss. Die Research aktuell sagt ja ein bisschen, wenn man einfach nur stumpf Deloads einprogrammiert, diesen richtigen Overreaching-Effekt gibt es nicht wirklich. Das sind wirklich dann halt so ein bisschen Erhaltungswochen. Das heißt, die sollten schon eine Bewandtnis haben. Und ich versuche gerade das Training eher so zu machen, die gar nicht so weit zu pushen, dass sie diesen Deload brauchen, sondern dass wir dann halt mit einer neuen Intro-Week auskommen. Aber das hat mich nochmal so ein bisschen ermahnt zu sagen, hey, wenn jemand wirklich, weil das wäre einer der größten Faktoren für einen Deload, psychologisch sagt, ich bin gerade überhaupt nicht mehr und ich brauche mal Abstand vom Training, anstatt irgendwie den immer weiter zu quälen, einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, wir machen mal eine Woche, wo du nur 2 Tage trainierst. Das so ein bisschen als Deload zu benutzen, auch psychologisch. Oder wenn jemand irgendwie ein Wehwehchen hat, zu sagen, okay, pass mal auf, wir skippen jetzt mal die eine Einheit, nehmen das als Deload-Woche. Meistens reicht es ja wirklich schon, wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, beim Beugen in der Wade hat jetzt neulich jemand Probleme gehabt, da haben wir gesagt, komm, wir skippen jetzt einfach mal die nächste Einheit. Und zack, hat sich das halt erledigt gehabt. Und das ist viel besser, als hätten wir dann jetzt noch Ewigkeiten versucht, das irgendwie drumherum zu arbeiten. Da habe ich jetzt auch überlegt, ob ich wieder mehr Deloads so einsetzen will.
Ich muss sagen, ich mache meistens tatsächlich wirklich jetzt so einen 4 Wochen oder 5 Wochen Block, je nachdem. Und in der ersten Woche von einem neuen Block, oder ich mache dann keinen Deload am Ende, so nach so einer Attack Week oder sowas, sondern ich mache dann oftmals eher so eine leichte Intro-Woche, aber schon mit den neuen Anpassungen zu dem neuen Block, um einfach ein bisschen länger dem Athleten Zeit zu geben, auf die Anpassungen zu reagieren. Manchmal, in manchen Szenarien mache ich dann auch eher einen Deload, wenn ich dann sehe, okay, ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit für einen Deload. Jetzt ist wirklich einfach mal angebracht, wirklich mal alles ein bisschen runterzufahren. Aber meistens geht's wirklich eher in die Richtung von so einem Intro, von so einer Intro-Woche nach einem schweren Blockende, statt wirklich so ein klassischer Deload. Das ist meistens dann eher wirklich, wenn ich auch wirklich mit dem kommuniziere und frage, hey, wie fühlst du dich jetzt einfach so nach dem Block? Willst du direkt weitermachen? Und oftmals ist so, ja, ich will weitermachen. Aber dann stellt sich so ein bisschen über das Gespräch raus, ja, aber also das tut ein bisschen weh und da bin ich ein bisschen ermüdet und hier ist. Und dann merke ich, ja, okay, dann ist vielleicht eher Richtung Deload. Aber das ist wirklich so eine Kommunikationssache mittlerweile geworden. Also das mache ich eigentlich gar nicht mehr fix, wie ich das, sage ich mal so, bei jedem machen würde. Das ist sehr unterschiedlich eigentlich.
Auch hier nochmal ein kleiner Callback zum Anfang. Hier seht ihr, dass Coaching halt nicht ist, okay, wir haben jetzt Person X, die erfüllt Spezifikationen, die so und so aussehen und deshalb braucht die jetzt immer alle 4 Wochen einen Deload, sondern wir kommunizieren, die Person sagt, ja, eigentlich will ich schon weitermachen und dann fragt man aber nochmal 2, 3 andere Fragen und bohrt ein bisschen tiefer und dann stellt sich raus, naja, eigentlich braucht die Person jetzt doch eher einen Deload oder wenigstens irgendwas Deload-ähnliches. Und das mit ich gehe nach Handbuch und ich stelle eine Frage, halt die Arbeit nicht getan ist, sondern dass man halt schon ein bisschen intensiver nachforschen muss bei der jeweiligen individuellen Person, wie die Bedingungen halt gerade sind für das Training. Und wenn die Bedingungen für das Training gewisse Spezifikationen erfüllen, kann man entscheiden, was man macht und nicht, ich gucke mir die Person an und jetzt weiß ich, was ich machen muss.
Meine Frage an euch, habt ihr Athleten, wo ihr das Gefühl habt, man kann denen nicht so richtig vertrauen, ob sie ermüdet sind oder nicht? Also im Sinne von, die sagen, die fühlen sich fit, aber die Leistung sagt was ganz anderes oder dann sind sie manchmal extrem überrascht, dass sie sich eigentlich gut gefühlt haben und merken aber erst im Training oder dann erst im schweren Satz, ich bin ja doch komplett durchgebrannt oder... Habt ihr das auch manchmal?
Ja, ständig. Also ich habe ja einige junge Leute, vor allem junge Männer, die so ihre Männlichkeit unter Beweis stellen müssen und die sich natürlich selbst niemals eingestehen könnten, dass sie jetzt mal erschöpft sind, nachdem sie ein 24-Stunden-Rennen am Wochenende gefahren sind. Shoutout an Sami. Und dann kommt dann sowas wie, ja, guck mal, also du hast mir schon gesagt, dass wir dann wahrscheinlich den Tag gleich lassen, aber können wir nicht doch ein bisschen erhöhen? Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich echt breitschlagen lassen und gesagt, ja komm, dann packen wir hier nochmal 5 Kilo aufs Heben drauf und dann schauen wir mal. Hat er natürlich nicht funktioniert, weil Überraschung, so ein 24-Stunden-Rennen fahren ist dann doch relativ anstrengend.
Ja, also 24-Stunden-Rennen, das kann man doch mal fahren. Danach kann man auch straight up gleich ins Training gehen.
Ich hab das jetzt erst realisiert, was du gesagt hast. 24 Stunden, Alter.
Junge, was fährt der denn?
Der Go-Kart, du machst natürlich jetzt nicht, also so wie ich das jetzt verstanden habe, fährst du jetzt natürlich nicht 24 Stunden am Stück, sondern du hast ein Team, das besteht aus 4 bis 6 Leuten, glaube ich. Und du bist halt mehr oder weniger die ganze Zeit so in Bereitschaft, aber es wird halt schon 24 Stunden durchgefahren und du musst halt da und prepared sein, einzuspringen, um weiterzufahren. Ja. Und klar, es ist anstrengend, also selbst wenn du dann nur 4 Stunden im Auto sitzt, das ist Sport, vor allem bei der Hitze, Alter, holy shit.
Ja.
Wenn du da so eingepackt die ganze Zeit in der Karre sitzt und Vollgas gibst und wirklich auch geistesanwesend sein musst.
Aufregung, Adrenalin und alles, ne?
Genau, ja. Und dann hast du halt auch nicht Zeit, regelmäßig zu essen und zu trinken und so. Das sind alles wirklich wichtige, wichtige Faktoren und die dürfen nicht unterschätzt werden.
Okay, das war jetzt auf jeden Fall eine sehr coole Antwort. Vor allem auch mit einem sehr interessanten Beispiel. Danke an Sammy.
Shoutout.
Sammy. Ja, wenn ihr natürlich weiterhin ein paar Fragen habt, dann zögert doch nicht, diese Fragen uns zu stellen. Wir freuen uns da nämlich immer sehr drüber, weil natürlich können wir sie im Podcast bequatschen und das ist eine sehr coole Sache. Eine sehr coole Sache war auch wieder heute unser Zusammenfinden für diese Folge und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge.
Tschüssi!